Lasst uns einmal zurückversetzen ins Jahr 1989, in den Oktober dieses Jahres. Vielleicht war es ähnliches Wetter. Die Deutsche Demokratische Republik, kurz abgekürzt DDR, feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit groß angelegten Feierlichkeiten, mit internationalen Gästen, besonders aus dem sozialistischen Ausland. Und man ist besonders stolz darauf, dass der Staats- und Parteichef der damaligen Sowjetunion, Michail Gorbatschow, auch einer der Ehrengäste ist. Am 3. Oktober 1989 hält der damalige Staats- und Parteivorsitzende Erich Honecker der DDR eine Rede in der Parteizentrale vor hunderten Abgeordneten über die Geschichte und über die Zukunft der DDR. Und er beendet sie mit folgenden Worten.
Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Ein Monat später, am 9. November 1989, fällt die Berliner Mauer und läutet damit den Untergang, den Niedergang, das Ende der DDR ein. Es gibt keinen 41. Jahrestag der DDR mehr. Denn am 3. Oktober 1990 begeht man den Tag der deutschen Einheit, den Tag der Wiedervereinigung. Der Beginn unseres Predigttextes, den ihr auch in euren Programmheften habt, der scheint so etwas wie das nüchterne Fazit auf dieses Geschehen zu sein. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Es scheint so das Urteil zu sein, es scheint so zu sein, als wenn der Autor dieses Predigerbuches, wahrscheinlich König Salomo von Israel, etwas erkannt hat, was sich im Lauf der Geschichte immer wieder wiederholt. Kein Ding ist von Dauer. Jede Zeit geht einmal zu Ende. Nichts hält ewig. Auch nicht die DDR. Die damalige Staatsführung hat das nicht erkannt und hat sich diesem Gedanken, dass etwas zu Ende geht und dass Veränderungen dringend notwendig sind, förmlich widersetzt, obwohl die Zeichen der Zeit anders standen. Der Prediger hier, der hält sich aber jetzt nicht nur mit diesem einen Fazit auf, sondern er formuliert diesen grundsätzlichen Gedanken, dass alles seine Zeit hat, dass alles einmal seinen Anfang und auch sein Ende hat, auf unterschiedliche Bereiche und in unterschiedliche Dinge hinein, immer jeweils mit Gegensatzpaaren. Kapitel 3, Vers 2, eine große Klammer stellt er an den Anfang. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Das ist die große Klammer um jedes menschliche Leben. Jedem von uns ist es sozusagen einmal bestimmt, auf diese Welt zu kommen, und jedem von uns ist es auch einmal bestimmt, zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Welt wieder zu verlassen. Das betrifft, so gut ich weiß, jeden. Und dann konkretisiert er diese Klammer noch einmal und bricht sie sozusagen herunter auf bestimmte Lebensbereiche. Er redet vom Pflanzen und Ausreißen, vom Töten und Heilen, vom Niederreißen und Aufbauen, vom Weinen und Klagen, vom Steine zerstreuen und vom Steine sammeln. Und das meint er jetzt nicht politisch. Er spricht vom Umarmen und vom Loslassen, vom Suchen und Finden, vom Behalten und Wegwerfen, vom Zerreißen und Flicken, vom Schweigen und vom Reden, vom Lieben und Hassen, vom Krieg und vom Frieden. Und wenn man sich das so durchliest, dann kann man darin gewisse Lebensbereiche erkennen, die der Prediger sozusagen anspricht. Er redet von der Arbeit, Pflanzen und Ausreißen. Er redet zum Beispiel von Emotionen. Alle menschlichen Emotionen führt er hier ein. Weinen und Klagen, Trauer und Freude. Er redet von menschlichen Beziehungen, vom Umarmen und Loslassen, vom Töten und vom Heilen und vom Schweigen und Reden. Und er redet von der Lebensplanung, vom Sammeln und vom Wegwerfen. Der Prediger bringt in diesem Text das gesamte menschliche Leben auf eine ganz simple und gleichzeitig ganz wundervolle Art und Weise zum Ausdruck. Und das Interessante ist, er wertet das nicht. Er sagt zum Beispiel nicht, dass jede Zeit des Sammelns und des Umarmens und des Heilens immer und ausschließlich gut ist. Und er sagt andererseits auch nicht, dass Zeiten des Wegwerfens und Tötens und des Steinezerstreuens immer und ausschließlich schlecht sind. Wir hätten das gerne so klar. Wir hätten das gerne so schön geordnet. Wir hätten gerne so schön, dass die einzelnen Zeiten sich ankündigen würden und dass man sich darauf so schön vorbereiten könnte, dass eine neue Zeit anbricht. Und ja, manchmal gelingt uns das auch. Aber vielfach gelingt uns das auch nicht. Manche Phasen gehen ineinander über und manche Zeiten laufen auch parallel. Und manche Zeiten scheinen einander brutal zu widersprechen. Und dann fühlen wir uns plötzlich irritiert, verunsichert, herausgefordert, verletzlich und manchmal sogar ausgebrannt, weil wir es nicht kontrollieren können. Weil wir nicht wissen, was soll ich jetzt machen? Wohin deuten denn die Zeichen der Zeit? Was ist denn jetzt gerade dran und was nicht mehr? Es wäre so schön, es wäre so einfach und es wäre so entspannend, wenn das Leben klarer wäre. Mein Opa Reinhold, schon länger tot, hat nicht wirklich viel gesprochen. Aber wenn er den Mund aufgemacht hat, dann kamen so Sätze raus wie dieser. Dieses Leben ist eins der schwierigsten. Und ich musste ihm recht geben. Und dem ist auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Und ich fand es klasse, dass mein Opa Reinhold etwas darin zum Ausdruck gebracht hat und etwas anklingen hat lassen, das einem eine gewisse Perspektive gibt. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Er sagte nämlich nicht, das Leben ist eins der schwierigsten, sondern er sagte, dieses Leben ist eins der schwierigsten. Und in mir hat sich dann die Frage geregt, okay, wenn es dieses Leben gibt, dann muss es scheinbar auch noch ein anderes Leben geben oder ein Leben über dieses Leben hinaus. Aber erstmal würde ich gerne, dass wir uns so ein bisschen dieser Frage stellen, ja, wie kommt das denn, dass das Leben so undurchsichtig ist? Damals in der DDR 1989 haben sich Veränderungen angekündigt. Tausende und Abertausende von Menschen haben ihr Land fluchtartig verlassen und haben jede Möglichkeit genutzt, um irgendwo anders hinzugehen. Die Zeichen der Zeit standen auf Veränderung. Aber die Führung wollte es nicht sehen und wollte es nicht wahrhaben. Und Michail Gorbatschow, eben dieses Staatsoberhaupt der damaligen Sowjetunion, wird später mit einem Satz zitiert werden, den er so in der Form in der Öffentlichkeit oder auch in informellen Gesprächen nicht gesagt hat, wohl aber dessen Inhalt auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Er wird nämlich zitiert werden mit den Worten, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Dem Prediger ist das damals auch schon aufgefallen, dass das Leben kompliziert ist. Er sagt nämlich, Vers 9, was hat also der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Und plötzlich bringt er Gott ins Spiel und schreibt sozusagen Gott höchstpersönlich dieses Zwielichtige, dieses Undurchsichtige des Lebens zu. Er sagt, Gott hat den Menschen dieses Leben gegeben, damit sie sich damit abplagen. Und es drängt sich für uns, ob wir nun Christen sind oder nicht, die Frage auf, was soll denn das für ein Gott sein, der den Menschen absichtlich das auferlegt, dass sie sich mit diesem Leben abmühen und plagen? Was ist denn das für ein Gott, der unser Vertrauen wünscht und unsere Anbetung wünscht, wenn er uns an so vielen Stellen in unserem Leben im Unklaren lässt. Der Prediger gibt eine Antwort drauf in Vers 11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Und er macht damit deutlich, ein Ziel Gottes ist es, uns darauf hinzuweisen, dass wir weniger in der Hand haben, als wir zu glauben meinen. Ein Ziel Gottes, das ist, dass er uns darauf hinweist, dass er die Welt nicht nur geschaffen hat und uns da reingesetzt hat und uns dann uns selbst und diese Welt sich selbst überlässt, sondern dass er zu jedem Zeitpunkt und nicht nur an so historischen Momenten wie 1989 lenkend und zielführend und gestaltend in diese Welt eingreift. Zu jedem Moment. Und an ganz vielen Stellen in der Bibel wird das immer wieder deutlich. Der Psalmist schreibt, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Ein Ausdruck dessen, dass ich dieser Psalm schreibe, wer auch immer das war, bewusst war, es vergeht kein Moment in meinem Leben, der außerhalb von Gottes Kontrolle und von Gottes gestaltender Macht ist. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich sozusagen mir selbst überlassen bin, sondern alles liegt in der Kontrolle Gottes. Und der Apostel Paulus, der kann das sogar so weit formulieren, dass er sagt, Gott hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Also nicht nur das persönliche Leben ist unter der gestaltenden Kraft Gottes, sondern sogar die politischen Bewegungen, die weltweiten globalen Entwicklungen. Also wenn wir es konkret machen, entscheidet letztendlich Gott, ob Griechenland in der Eurozone bleibt oder nicht. Letztendlich entscheidet Gott und gestaltet es Gott, welche Volksbewegungen wir noch erleben werden, aus welchen Gegenden wir zum Beispiel noch Menschen bei uns herausgefordert sind, aufzunehmen und zu begrüßen und was das mit uns als Volk machen wird. Und wer diesen Gedanken an sich heranlässt, dass Gott permanent und immer und zu jedem Moment gestaltet und seinen uns verborgenen Plan auf irgendeine uns meistens nicht offenbare Weise verfolgt, der wird wohl oder übel an einem Punkt auf die Frage stoßen, was ist dann mit meinen eigenen Entscheidungen und den Entscheidungen all der anderen Menschen, die getroffen werden? Haben die überhaupt dann irgendeine Bedeutung? Richten die dann irgendwas aus, wenn anscheinend sowieso alles vorherbestimmt ist? Wir kommen ja an einen Punkt, wo wir offenbaren müssen, hier hört unser Verstand auf, Dinge zusammenbringen zu können. Hier hört unser Verstand auf, Dinge synchronisieren zu können und eine für uns logische Reihenfolge zu bringen. Auf der einen Seite ist klar, Gott lenkt und gestaltet permanent, jederzeit, nach seinem göttlichen Plan. Und auf der anderen Seite kommt in der Bibel deutlich zum Ausdruck, wir selbst sind für unsere Entscheidung verantwortlich und werden auch für unsere Entscheidung verantwortlich gemacht. Wir treffen reale Entscheidungen, die reale Bedeutung haben, die echte, spürbare Konsequenzen haben. In dieser Zeit, in dieser Welt und bis in die Ewigkeit rein. Und es gibt Momente, wo Gott trotz menschlicher Entscheidung seinen Plan verfolgt und entgegen dem, was Menschen zum Beispiel Böses geplant haben, es doch zum Guten führt. Die Geschichte von Josef ist zum Beispiel so eine Beispielgeschichte. Josef kann am Ende so diese Entwicklung sagen, seinen Brüdern gegenüber, ihr habt es eigentlich nur schlecht gemeint. Ihr habt mich in die Sklaverei verkauft, ihr wolltet mich loswerden, ihr habt unseren Vater angelogen, dass ich schon tot bin, aber Gott hat es gut gemeint. Und er bringt diese Schwierigkeit an irgendeinem Punkt zusammen. Menschen planen Böses, Gott macht es gut. Und dann gibt es andere Stellen, und die könnt ihr euch durchlesen, zum Beispiel in Jeremia Kapitel 18 ab Vers 7, wo deutlich wird, Gott bindet sich in seinen Entscheidungen an menschliches Verhalten. Er sagt, wenn ich über einem Volk Gutes ausgesprochen habe und das Gute soll geschehen. Dieses Volk tut aber nichts Gutes und achtet nicht auf das, was ich an Offenbarungen in seine Erkenntnis hineingelegt habe, dann werde ich dieses Gute nicht geschehen lassen. Und andersrum sagt er, wenn ich Niedergang über ein Volk ausgesprochen habe, aber dieses Volk kehrt um, dann werde ich dieses Schlechte nicht eintreffen lassen. Beides gilt zu 100%. Gott wirkt permanent und er gestaltet diese Welt und er geht seinem Plan nach. Und ja, wir sind für unsere Entscheidung 100% verantwortlich. Wo führt uns das denn hin? Und wenn wir mal so fragen, was ist denn dann Gottes Plan mit dieser Welt? Wo soll denn das hingehen? Ich lese Vers 11 in seiner Gesamtheit. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott wirkt und in das Herz von jedem von uns hat er eine Ahnung hineingelegt oder ein Bedürfnis hineingelegt, dass die Dinge klarer sein sollten, dass die Dinge nachvollziehbarer sein sollten. Er hat in uns eine Sehnsucht nach einem Bereich hineingelegt, wo wir uns jedes Momentes sicher sind, was jetzt dran ist und was nicht. Wo wir in reinen und geklärten und wertschätzenden Beziehungen uns leben und uns gegenseitig wertschätzen, die auch nicht den Hauch eines falschen oder schlechten oder eigennützigen Motives beinhalten. Er hat in uns die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies hineingelegt, nach der Ewigkeit. Und das ist Teil seines Plans, dass Gott permanent flüstert, das hier ist nicht alles. Das hier ist nicht das, wonach du dich sehnst. Das hier ist nicht das, wofür du bestimmt bist. Es gibt etwas Größeres, es gibt etwas Vollständigeres. Es gibt etwas Wertvolleres als dieses Leben hier. Das hier ist, wenn überhaupt, ein leiser Vorgeschmack, eine Nuance, ein Duft von dem, wohin ich dich eigentlich bringen will, sagt Gott. Und jede gute Zeit und jede Schwierigkeit soll dich gleichermaßen daraufhin stoßen oder dahin ziehen und dahin bringen. Das ist eine permanente Werbung Gottes, dass Gott dir sagt, hör auf mich. Lass dich mit dem, was du hier erlebst, nicht abspeisen. Glaub weder, alles wird immer besser, und glaub noch, alles wird ja immer nur schlechter. Traue dich in diesem Hin und Her, in diesem Auf und Ab, in diesen Irrungen und Wirrungen des Lebens, darauf meiner Stimme Gehör zu schenken. Und lass dich hineinziehen und hineinretten in die Zeit, wohin du bestimmt bist, in die Ewigkeit. Ja, du lebst jetzt auf den Trümmern des Paradieses, aber mein Plan ist, das Paradies wiederherzustellen. Und das fällt uns schwer, brutal schwer. Ob wir nun Christen sind oder nicht Christen sind. Wir geben uns viel zu oft, viel zu schnell mit dem zufrieden, was wir hier und jetzt haben. Wir sagen, okay, das ist scheinbar das, was möglich ist. So ist das Leben halt. Ich muss es akzeptieren oder ich muss dagegen aufbegehren. Das gibt unterschiedliche Lösungsstrategien. Die eine ist, alles mitzunehmen, so viel wie nur geht. Und sei es auf Kosten der eigenen Gesundheit, des eigenen Wertesystems und auch auf Kosten anderer. Oder die andere Seite ist, sich halt damit zufrieden zu geben. Zu sagen, ja, ich kann nichts machen. Ich bin nicht Gestalter. Ich habe es letztendlich ja nicht in der Hand. Ich muss das Leben so nehmen, wie es kommt. Und Gott sagt, weder das eine noch das andere stimmt. Vertrau mir, hör auf mich. Und das ist unsere große Herausforderung. C.S. Lewis, ein christlicher Philosoph und Autor, schreibt Folgendes. Fast unsere gesamte Erziehung war darauf ausgerichtet, diese scheue innere Stimme, dieses Hören auf den Klang der Ewigkeit, zum Schweigen zu bringen. Fast alle unsere modernen Philosophien wurden dazu ersonnen, uns zu überzeugen, dass das Wohl des Menschen auf dieser Erde zu finden ist. Doch egal, was sie sich auch immer einfallen lassen, wir bleiben uns dessen bewusst, dass wir ein Verlangen in uns tragen, das durch kein natürliches Glück gestillt werden kann. Wann hast du das letzte Mal auf den Klang der Ewigkeit gehört? Wann hast du das letzte Mal dieses Gefühl an dich herankommen lassen, dass es mehr geben muss als das, was du im Moment hast und dass es nicht hier und jetzt zu finden ist? Wann bist du das letzte Mal traurig darüber gewesen, dass die Chancen und Möglichkeiten brutal ungerecht verteilt sind in dieser Welt? Dass du in einem Land leben kannst, wo es dir wirklich einigermaßen gut geht und wo der überwältigende Teil der Menschheit unterhalb dessen lebt, was er eigentlich zum Leben braucht. Wann hast du das letzte Mal gesagt, das kann eigentlich nicht sein? Und was machst du mit dieser Sehnsucht? Und was machst du mit diesem Klang der Ewigkeit, die in deinem Herzen drin ist? Vielleicht stellst du dir auch folgende Frage. Du fragst dich vielleicht, wenn so viel im Unklaren ist und wenn sich Gott auch nicht so offenbart, dass es offensichtlich ist, dass er die Dinge in der Welt in der Hand hält. Und wenn ich in meinem Leben auch davon betroffen bin, unabhängig davon, ob ich Gott nachfolge oder nicht, dass es mal gute Zeiten geben wird und mal schlechte Zeiten, dass es mal Zeiten gibt, wo ich sagen kann von vollem Herzen, ja, so soll es bleiben und gleichzeitig wissen muss, es wird aber nicht so bleiben. Und wo ich sagen muss, das ist jetzt schwer zu akzeptieren, ich leide sehr unter dem, was ich im Moment erlebe. Woher kann ich dann sicher sein, dass dieser Klang der Ewigkeit stimmt? Dass Gott wirklich einen Plan hat, der mich in die Ewigkeit, in dieses neue Paradies hineinbringen wird, wenn ich ihm vertraue. Die Bibel gibt eine Antwort darauf, nicht im Text, im Prediger, sondern zum Beispiel in Galater 4, Vers 4. Dort schreibt der Apostel Paulus an eine Gemeinde im Gebiet der heutigen Türkei: Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Als die Zeit erfüllt war, zu dem perfekten Zeitpunkt in der Weltgeschichte, kommt Gott höchstpersönlich in der Gestalt von Jesus Christus auf diese Welt. Und er manifestiert damit die permanente Einladung Gottes und sagt: Hier bin ich. Ich bin der lebendige Beweis dafür, dass Gott es gut meint. Und dass diese Einladung Gottes wirklich Bestand hat. Und dass diese Einladung Gottes ernst gemeint ist. Und Jesus Christus gibt mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung die Garantie dafür, dass das Versprechen Gottes kein leeres Versprechen ist. Er bietet uns den Status von Söhnen und Töchtern Gottes an. Von Erben, schreibt Paulus kurz hier nach. Von Menschen, die dazu bestimmt sind, das, was Gott vorher geplant hat, in Empfang zu nehmen. Und wenn Gott ein Gott ist, der alles besitzt und der alles hat und der alles kann und wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir dazu bestimmt, letztendlich so zu sein wie er. Und diese Einladung Gottes, die ergeht mitten in das Chaos dieser Welt, mitten in diese Wirrnisse dieser Zeit, mitten in das politische Nicht-Wissen-Wollen und Nicht-Wissen-Können. Und die Einladung sozusagen konzentriert sich auf diesen Menschen, Jesus Christus. Und Gott sagt, vertraust du mir genug? Vertraust du meinen Zusagen genug, dass du dein Leben dieser Person unterstellst? Vertraust du mir genug, dass du jede neue Woche, auch die kommende, aus dieser Perspektive lebst, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist und dass dich davon nichts trennen kann? Dass es aber einen Unterschied macht für dich und auch für die Menschen in deinem Umfeld, ob du dich so verhältst wie ein Sohn Gottes oder nicht. Vertraust du mir genug, dass Gott mit seiner unglaublichen Kraft, nämlich in der Person des Heiligen Geistes, in dir persönlich lebt, dass du fähig bist, etwas zu tun, was außerhalb eigentlich deiner menschlichen Möglichkeiten liegt? Paulus schreibt an anderer Stelle, wir sind dazu bestimmt, zu guten Taten, die Gott zuvor vorbereitet hat. Und manchmal erkennen wir noch nicht mal das, was aus Gottes Perspektive die guten Taten sind. Letztendlich hängt es ein Stückchen alles an unserer Antwort, ob wir Gott mehr Vertrauen schenken als uns selbst. Ob wir Gott mehr Vertrauen schenken als dem Klang all dessen, was wir in dieser Welt so hören. Ob wir Gott mehr Vertrauen schenken als unseren eigenen Fähigkeiten. In der Politik, in der Demokratie, gibt es die Praxis der Vertrauensfrage. Erich Honecker und sein Kabinett haben sie 1989 nicht gestellt. Wahrscheinlich, weil sie wussten, was hinten rauskäme. Aber Gott stellt dir heute Morgen die Vertrauensfrage. Und es könnte noch ganz viel dazu gesagt werden, aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. Aber für dich ist der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Traust du Gott mehr? Traust du Gottes zu, dass sein Plan mit dir durch diese ganzen Auf und Abs deines Lebens letztendlich dich zu dem bringt, wovon du erahnst, dass du dafür geschaffen bist? Traust du es Gott zu, dass seine Hand stärker ist und er es besser weiß, dass es okay ist, wenn du dich in seine Hand begibst, auch wenn es sich manchmal gerade nicht gut anfühlt? Du wirst eine Entscheidung treffen, so oder so. Und die Entscheidungen, die du triffst heute und in der kommenden Woche, werden Ausdruck dessen sein, was du in deinem Herzen für eine Entscheidung getroffen hast. Jetzt ist eine Chance, nochmal oder vielleicht sogar zum allerersten Mal überhaupt wirklich Ja zu sagen zu diesem Angebot Gottes und zu dieser Einladung. Im Anschluss an das nachfolgende Lied werden wir Abendmahl feiern. Und das Feiern des Abendmahls, unabhängig in welcher Form, ist Ausdruck einer Beziehung, die man zu Jesus Christus hat. Und dass man Ja sagt zu Jesus als dem Retter und dem Erlöser und dem Lenker und dem Gestalter des eigenen Lebens. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte Ja zu dem sagen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich möchte Gott mehr Vertrauen schenken in meinem Leben als dem, was ich so sehen kann und was ich wahrnehmen kann und wie mein Rahmen so irgendwie aussehen kann, dann feier das Abendmahl bitte von Herzen und mit Dankbarkeit und Freude mit uns. Wenn du das für dich nicht so sagen kannst, lass es für diesmal vielleicht vorbeigehen, aber beschäftige dich bitte mit dieser Frage weiterhin. Ich wünsche dir von Herzen, dass du eine Entscheidung triffst, die diesem Klang der Ewigkeit, von dem der Prediger hier schreibt, gerecht wird. Dass du diesem Klang der Ewigkeit, diesem Sehnen nach dem verloren gegangenen, ja, aber wieder versprochenen Paradies, Ausdruck verleihst durch die Entscheidung, die du triffst in der neuen Woche. Gott segne dich. Amen.